Ja, das mit den Bibelentdeckern gilt natürlich auch für die Erwachsenen, oder? Und das gilt bis ins hohe Alter. Und mir gefällt das immer noch und immer mehr eigentlich, wenn man die Zeit hat zu forschen in der Bibel. Bibelforscher ist kein Schimpfwort, sondern das ist eine Ehre. Ich möchte zu Anfang beten. Danke, lieber Herr, dass wir in deinem Wort forschen dürfen, dass wir schon den Kindern das sagen dürfen, dass die Bibel das wichtigste Buch ist auf dieser Welt, dass es dein Wort ist, das lebendig ist, kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ich möchte dir danken, Herr, dass du zu uns redest, dass du ein Gott bist, der redet, der nicht im Verborgenen sein will, sondern der Gemeinschaft mit uns haben möchte. Und darum bitte ich dich jetzt auch, dass du dieses Wort auch lebendig machst in unseren Herzen. Amen. Zweiter Timotheus, Kapitel 1. Ich habe nicht alle Verse. Wir können nachher den Text einblenden. Seid ihr schon mal vielleicht vor einer Haustür gestanden, habt geklingelt und gehofft, dass niemand aufmacht? Ihr lacht jetzt. Aber so war der Timotheus einer. Schüchtern, ängstlich. Und ich möchte ein paar kurze Einführungssätze zum zweiten Timotheusbrief machen, zum Einstieg. Es ist der letzte Brief von Paulus. Er schreibt ihn aus dem Gefängnis und Paulus weiß, dass er dieses Mal nicht mehr freikommt aus dem Gefängnis. Er weiß, dass ihn der Märtyrertod erwartet und deshalb ist es ein sehr persönlicher Brief an seinen, ja, ich sag mal, geistlichen Sohn Timotheus, von dem er einmal sagt, es ist im Philipperbrief, ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, wie eben dieser Timotheus, denn sie suchen alle das Ihre und nicht das, was Christus ist. Also der Timotheus war ganz auf der Linie vom Paulus. Und Paulus dachte, Timotheus soll nun dann meine Arbeit weiterführen in den Gemeinden und Dinge anordnen, die einfach zu tun sind. Aber Timotheus brauchte Zuspruch. Timotheus war schüchtern. Das war so einer, der geklingelt hat und gehofft hat, es kommt keiner. Er war nicht nur schüchtern, er war sogar vielleicht ängstlich. Wahrscheinlich ist es ihm heiß und kalt geworden, wenn der hier vorne stehen müsste, dann wäre es ihm heiß und kalt geworden. So war der Timotheus einer. Und deshalb auch dieser Brief. Schauen wir uns die Verse 6 bis 8 an, vom Kapitel 1. Ich lese gerade mal in der Schlachterübersetzung. Aus diesem Grund, sagt er, der Grund ist der, man muss ja immer gucken, was steht vorher, der Grund ist der, dass der Timotheus Sohn einer gläubigen Mutter und auch eine gläubige Großmutter hatte. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Das soll uns schon genügen, diese Verse. Es ist ein Wort der Ermutigung, was der Paulus dem Timotheus hier schreibt, ganz aktuell, aber auch für uns, nicht nur für den Timotheus. Und es ist auch vielleicht vor allem für diejenigen ein Wort der Ermutigung, die von sich sagen, ich möchte eigentlich mehr von Jesus. Ich möchte eigentlich mehr für Jesus tun. Ich möchte mehr für Jesus einstehen. Und auch wenn ich selber auf mich schaue, dann muss ich sagen, jetzt bist du so lange dabei, so lange, sagt ja Jesus mal zum Thomas, so lange bist du dabei und eigentlich solltest du doch schon weiter sein. Für solche Leute ist dieses Wort, dieser Brief eine Ermutigung, ein Zuspruch. Und ich bin dankbar, dass es einen Timotheus gibt in der Bibel. Ich bin dankbar, dass es den gibt, denn dann weiß ich, dass Gott auch solche Leute, die schüchtern sind, gebrauchen kann. Leute, die vielleicht nicht viel vorweisen können, nicht viel irdische Gaben vorweisen können. So wie in Timotheus, so wie ich, so wie mancher von uns. Solche, die vielleicht, wenn sie was sagen müssen, den Schweißausbruch kriegen. Aber Gott kann jeden gebrauchen. Jeden von uns. Und ich möchte, ich habe mir ein paar Beispiele aufgeschrieben, dass Gott solche Menschen, die von sich sagen, nimm lieber einen anderen, ich kann es nicht, dass Gott solche Menschen gebraucht. Denken wir an einen Mose, der alle Ausrede hatte, der nicht reden konnte. Denken wir an einen Jeremia, der sagt, ich bin zu jung. Oder der David ist mir eingefallen, wo der Prophet Samuel hingeht und sagt, der ist es, der ältere Bruder. Der ist groß, der ist kräftig, der sieht gut aus. Nein, es war der Kleinste. Gott wollte den Kleinsten haben, den David. Und im Reich Gottes sind eben nicht die irdischen Gaben und Begabungen entscheidend. Was ist da entscheidend? Im Reich Gottes ist entscheidend eine Gabe. Und das ist die Gabe, wir kommen von Pfingsten her, ist die Gabe des Heiligen Geistes. Die Gabe des Heiligen Geistes, die braucht man, um tüchtig zu sein im Reich Gottes. Nur ein Beispiel. In der Apostelgeschichte steht, dass die Apostel irgendwo nicht mehr Herr wurden über ihre Aufgabe. Da waren die Witwen zu versorgen und sie kamen einfach nicht nach und es gab einfach Probleme. Und dann hat man, ich sage mal, Sozialarbeiter gesucht. Also Leute, die eine Begabung haben, soziale Dienste zu leisten. Was hätten wir gemacht? Wir hätten Ausschau gehalten nach Leuten, die solche Gaben haben. Altenpfleger, Krankenschwestern, Köche und so weiter. Und was steht in der Apostelgeschichte? Schaut euch um nach Männern voll Heiligen Geistes und Weisheit. Das war gefragt und das ist heute noch gefragt. Das ist Prinzip Gottes. Sagte, wir kommen vom Pfingsten, Heiliger Geist, die Gabe, die jeder, der gläubig ist, hat. Wo steht's? Epheser 1, Vers 13. Jeder Gläubige hat, da er gläubig wurde und wird, den Heiligen Geist. So steht's dort. Und in Römer 8 steht, wer den Geist Gottes nicht hat, was ist der? Der ist gar kein Christ. Also ein Christ hat den Heiligen Geist. Und wahrscheinlich oder relativ sicher, die Ausleger sind sich da nicht so ganz einig, meint Paulus, dass, wenn er zum Timotheus in diesem Vers 6 sagt, lass doch diese Gabe, wieder mehr wirken in deinem Leben. Wovor hast du denn Angst? Du brauchst dich doch nicht zu fürchten. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sagt er. Nun, ich glaube, jeder kennt das Wort, das Jesus seinen Jüngern sagt. Ich weiß nicht, Johannes 16, glaube ich. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das sagt Jesus. In der Welt habt ihr Angst. Das ist da, wo er die Abschiedsreden auch hält, seinen Jüngern. Jesus meint hier nicht die Angst, die alle Welt hat. Also die Angst im Allgemeinen, die alle Menschen haben. Angst. Und die Welt und die Menschen haben Angst, das ist keine Frage. Angst vor Krankheiten, Angst vor Putin, Angst vor Kriegen, Angst vor Arbeitslosigkeit, Angst, schlimme Dinge zu erleben, Angst vor Verlust, Angst vor Tod. Nur haben die Menschen meistens keine Angst vor Gott, vor dem lebendigen Gott. Das ist eigentlich auch komisch. Aber die Angst meint jetzt Jesus gar nicht. In der Welt habt ihr Angst. Es ist vielmehr eine Bedrängnis. Er sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Und zwar wegen des Glaubens. Viele, viele Märtyrer könnten ein Lied oder können ein Lied davon singen, dass diese Bedrängnis da ist bis heute. Und auch wir, also ich gehe davon aus, dass keiner von uns hier nur auch eine Minute im Gefängnis gesessen ist, wegen seines Glaubens. Aber wir müssen deswegen nicht glauben und denken, die Welt erwartet uns mit fliegenden Fahnen, wenn wir mit der Botschaft Jesu kommen. Die Welt mag die Botschaft Jesu nicht. Sie warten nicht auf uns. Und vielmehr wird es so sein, auch bei uns, immer mehr, wer sich weigert, Kompromisse wegen seines Glaubens und wegen seines Gewissens, wer sich da weigert, diese Kompromisse einzugehen, der wird mehr und mehr Probleme auch bekommen. Und er wird nicht geliebt, der wird absolut nicht geliebt, im Gegenteil. Also ich möchte jetzt nicht die ganz schlimmen, negativen Dinge aufzählen, die um uns herum geschehen. Aber Fundamentalist ist eben ist kein Kosewort, ist ein Schimpfwort. Und wenn wir das sind, ich meine, es ist eher, für mich ist es ein Ehrenwort, ein Ehrentitel. Aber ich muss zugeben, wenn man gegen den Strom schwimmt, wenn man etwas sagt, was der allgemeinen Meinung widerspricht, wenn alle anderen anders reden, es gehört schon Mut dazu, da zu sagen, in der Bibel steht es aber anders. Es gehört Mut dazu, gegen den Strom zu schwimmen. Und manchmal versteht man, was das jetzt, oder versteht man auch in Timotheus, wenn es heißt Furchtsamkeit. Auch da kann man sich manchmal fürchten. Auch wenn wir nicht um unser Leib und Leben bisher fürchten müssen, es kann kommen. Das wissen wir nicht und ist sogar wahrscheinlich. Zum Text, drei Dinge sind es, die uns der Geist Gottes hier gibt, so heißt es, Kraft, Liebe, Besonnenheit. Kraft, Liebe, Besonnenheit. Paulus sagt, Gott hat euch diese Dinge gegeben. Er will sie uns nicht geben. Er hat sie schon gegeben. Ihr habt sie, sagt er. Und vielleicht spürt ihr sie nicht, ich spüre sie auch nicht, aber er sagt dem Timotheus, du hast sie, lass sie wirken. Auch wenn du sie nicht spürst, ihr habt sie trotzdem, ihr habt sie bekommen. Ich muss natürlich die Einschränkung machen. Wer hat sie? Nur derjenige, der den Geist hat. Nur derjenige, der auch dem Herrn Jesus gehört. Nur derjenige hat den Geist Gottes, der dem Herrn Jesus gehört. Was sind diese drei Dinge? Das erste ist Kraft. Du bist die Kraft, haben wir gerade gesungen in diesem Lied. Er ist die Kraft. Vielleicht denkt man bei Kraft, die Kinder denken natürlich an den Simson, klar, aber das ist nicht gemeint. Es ist keine Kraft, die man mit Newtonmeter messen könnte. Absolut nicht. Es ist eine Kraft, die wir als Christen im Glauben brauchen, um im Glauben wandeln zu können, wenn Anfechtungen kommen, wenn Zweifel kommen, damit wir aushalten können, damit wir nicht den Mut verlieren. Dafür brauchen wir Kraft. Paulus ruft dem Timotheus zu, schäme dich doch nicht, wenn du Zeugnis gibst, sondern leide mit in der Kraft Gottes. Ich bin überzeugt, die großen Zeugen in der Bibel, aber auch die großen Zeugen Gottes in der Geschichte, in der älteren und neueren Geschichte, denen ging es wahrscheinlich auch so wie uns kleinen Leuten, dass immer wieder Situationen kamen, wo man sagt, Herr, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, ich weiß nicht mehr weiter. Aber genau betrachtet ist das genau das, was Gott von uns möchte. Er will, dass wir das sagen, er will, dass wir so weit kommen. Er will das von uns hören. Warum? Denn dann erst kann er wirken mit seiner Kraft. Dann kann er eingreifen mit seiner Kraft. Wie ein König Josaphat im Alten Testament, wo das feindliche Heer vor der Stadt lag, da betet er, Herr, in uns ist keine Kraft, aber unsere Augen sehen auf dich. Das ist die richtige Stellung, oder denken wir an der Petrus. Petrus muss immer wieder herhalten für alle möglichen Vergleiche und ich finde den einfach klasse, den Petrus, weil er so ist wie wir. Wie hat er geprahlt? Herr, alle, wenn alle dich verlassen, aber ich doch nicht. Ich stehe zu dir und ich will mit dir gehen, bis in den Tod. Komme, was wolle. Singen wir manchmal auch. Stimmt's nicht? Und dann? Jetzt schauen wir wieder der Petrus an. Wie tief ist er gefallen? Angst, Furchtsamkeit. Seinen Herrn verleugnet, den kenne ich gar nicht, hat er gesagt. Ist es mit uns nicht auch so oft? Weil wir auf eigene Kraft vertrauen. Aber ich sage es mal so, das hat dem Petrus gut getan, dass er gefallen ist. Das hat ihm ganz gut getan. Nicht nur, dass es ihm recht geschieht, nein, es hat ihm wirklich geistlich gut getan. Und es tut uns gut, auch wenn wir immer wieder fallen, wenn wir merken, wie wenig an uns dran ist. Und dann schaut, wie hat Petrus nach Pfingsten in Vollmacht predigen können vor 3000 Leuten, oder viel mehr waren es ja noch, 3000 sind zum Glauben gekommen. Wie hat er standhalten können im Gefängnis? Da war die Kraft da. Aber er musste erst durch die Tiefe gehen. Oder denken wir an den Paulus, das können wir ja auch nicht so richtig verstehen, was der immer wieder sagt. 2. Korinther 12 heißt es, lass dir genügen an meiner Kraft. Paulus hat ja irgendwo ein Problem gehabt, Krankheit oder wir wissen es nicht, was es war. Und dann sagt der Herr, befreie mich davon. Ich habe dreimal gebetet, Herr, ich möchte doch einen besseren Dienst für dich tun, ich möchte kraftvoll sein für dich. Und ich habe dreimal gefleht beim Herrn und der Herr hat gesagt, lass dir genügen an meiner Kraft. Sei still, brauchst nicht mehr zu beten. Lass dir genügen an meiner Gnade. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann sagt der Paulus, und das kann ich auch nicht richtig nachvollziehen, aber es ist einfach so, es ist ein geistliches Gesetz, deshalb sagt der Paulus, deshalb will ich mich am liebsten meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, denn dann erlebe ich die Kraft Gottes. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, denn dann erlebe ich die Kraft Gottes und nicht meine eigene. Und vielleicht geht es euch auch so, wir beten manchmal, wenn irgendwo Situationen kommen, wo man nicht so recht überschaut oder die schwierig sind für uns, dann beten wir, Herr, gib mir Kraft. Und wisst ihr, was wir eigentlich beten sollten? Herr, mach mich nur recht schwach. Mach mich nur recht schwach, damit du wirken kannst. Damit deine Kraft wirkt, damit du eingreifen kannst. Ich muss zugeben, ich habe manchmal Angst, so zu beten. Ich weiß, dass das gut wäre, aber ich habe Angst, so zu beten, denn das ist ein Gebet, das dem Herrn gefällt. Und ein Gebet, das dem Herrn gefällt, das erfüllt er. Und dann macht er mich schwach. Und das mag ich nicht. Aber es ist der Weg, wo Gott eingreifen will, wo er uns seine Kraft zeigen möchte, wo er wirken will. Was gibt uns der Geist noch? Drei Dinge sind es, ja? Kraft, Liebe, Besonnenheit. Besonnenheit, was ist das? Mir ist die Geschichte eingefallen von dem Gadarener, der da so wild gelebt hat und wild um sich geschlagen und alles Mögliche getan hat, den keiner bändigen konnte. Und dann heißt es ja am Schluss, Jesus heilt ihn. Und er saß, heißt es dann in der Bibel, er saß zu den Füßen Jesu, bekleidet, vorher war er nackt, bekleidet und vernünftig. Besonnenheit, Vernunft. Bekleidet und vernünftig. Und wisst ihr, das ist die Stellung eines Christen. Bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu. So müssen wir sitzen. Bekleidet mit dem Kleid der Gerechtigkeit und besonnen, vernünftig. Was heißt es? Besonnenheit, Vernunft. Muss man drüber nachdenken. Und zwar aus der Sicht von Christen, von Gläubigen. Jeder Mensch hat ja irgendwo einen Verstand bekommen, natürlich. Aber Besonnenheit in der Welt ist etwas ganz anderes als Besonnenheit bei Gläubigen. Das möchte ich jetzt einfach hier behaupten. Der Christ, für ihn, was ist das für ihn? Für ihn ist das Besonnenheit, es ist das aller Vernünftigste für einen Christen, einfach das zu tun, was Gott in seinem Wort sagt. Das ist Besonnenheit. Das ist Vernunft. Das zu tun, was Gott in seinem Wort sagt. Die Welt würde manchmal sagen, was ist das für ein Schwachsinn? Was ist das für ein Schwachsinn, was ihr Christen da macht? Also Beispiel David. Was ist das für ein Schwachsinn, würde ein Feldherr sagen, mit einer Schleuder auf so einen Riesenmann zuzugehen, der alle Kriegskünste da kennt. Genauso, wir lesen gerade miteinander, meine Frau und ich, Josua. Was ist das für ein Schwachsinn, mit Posaunen um eine riesige Stadtmauer zu ziehen? Oder beim Gideon dasselbe. Also für jeden Offizier oder Feldherr, der wird sich lächerlich machen. Schwachsinn. Petrus hinausgefahren, bei Nacht nichts gefangen. Jesus kommt bei Tag zu ihm und sagt, fahre hinaus, sagt der Petrus. Also eigentlich ist es Schwachsinn. Da fängt man doch nichts. Das sagt uns der Verstand. der menschliche Verstand, aber auf dein Wort hin. Auf dein Wort hin mache ich es. Und das ist Vernunft. Und das ist Vernunft. Und da könnte man die Reihe fortsetzen und zig Beispiele bis heute nennen, was vernünftig ist, was Verstand, was vernünftig und Besonnenheit ist, christliche Besonnenheit. Und diese Besonnenheit ist manchmal gegen alle menschliche Vernunft, wie wir es gerade gehört haben, und gegen allen Schein, einfach Gottes Wort folgen. Einfach zu sagen, nein, Gott hat es gesagt. Und weil Gott es gesagt hat, ist es vernünftig. Und weil Gott es gesagt hat, weil das in seinem Wort steht, deshalb tue ich es. Und wenn alle anderen sagen, du spinnst, das hat keinen Wert, das ist Schwachsinn. Besonnenheit hat die Ewigkeit im Blick. In Hebräer 11 heißt es zum Beispiel von Mose, er hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Die menschliche Vernunft hätte gesagt, so eine Karriere, die lässt man doch nicht liegen. Aber Mose schaute auf die Belohnung, auf die Ewigkeit. Die Welt sagt, du müsstest doch Vorsorge treiben fürs Alter. Also so ein bisschen, ich meine, Schätze sammeln wollen wir ja nicht, aber so ein bisschen Vorsorge treiben oder wir müssen Vorsorge treiben fürs Alter. Schätze sammeln, ja. Jesus sagt, sammelt euch Schätze, dürft ihr, aber für den Himmel, für den Himmel, für die Ewigkeit. Dort verrosten sie nicht, dort fressen sie keine Motten. Ihr kennt Jim Elliot, den Missionar, der so früh hat sterben müssen oder dürfen, ich weiß es nicht, wie ich sagen soll. Jim Elliot sagt, der ist kein Narr, der das aufgibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ich sag's nochmal, der ist kein Narr, der das aufgibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Kolosser 3 hatte man neulich, seid ihr mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, nicht das, was auf Erden ist. Da, wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Sucht, was droben ist, das ist vernünftig. Also lasst uns da drum ringen, dass wir unser Leben ausrichten auf die Ewigkeit. Dass wir vernünftig leben. Dass wir das tun, was Gott sagt in seinem Wort. Ihm gehorchen. Ihm gehorchen. Das bringt uns in der Welt manchmal Nachteile. Kann es sein, dass wir Nachteile haben? Aber für den Himmel bringt es uns gewaltige Vorteile. Die Frucht des Geistes, als letztes die Liebe. Sie ist die wichtigste. 1. Korinther 13. Was bleibt? Die Liebe ist die größte. Ohne Liebe ist alles nichts. Die Kraft ist nichts ohne Liebe. Die Besonnenheit ist nichts ohne Liebe. Wer Kraft hat, besonnen ist, ohne Liebe, das ist ein stolzer Guckel und sonst gar nichts. Den mag man nicht. Gott hat uns gegeben den Geist der Liebe. Ich möchte da jetzt nicht sehr viel drüber sagen. Ein paar Worte. Die Liebe, Römer 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Das ist der Ursprung der Liebe auch für uns. Mir ist das Lied eingefallen, also eins heißt, vor die Älteren kennen das halt noch, wer von der Liebe singt, der kann vom Kreuz nicht schweigen. Oder auch ein anderes, Manfred Siebald hat es gesungen, die Jungen werden den gar nicht mehr kennen, das war der Albert Frey von früher. Wer keine Gnade kennt und kaum Erbarmen, wie soll der lieben können und selbst verzeihen? Und jetzt kommt der wichtige Satz, wer Vergebung fand in offenen Armen, der wird voll Dank und auch voll Liebe sein. Vergebung. Gott sagt über die große Sünderin, was sagt er? Sie liebt viel, denn ihr wurde viel vergeben. Die Vergebung, der Blick aufs Kreuz. Wie gesagt, ich möchte hier nicht viel über die Liebe sagen, da gibt es viel bessere Leute, denn ich merke den Mangel, den ich habe. Ich möchte nur eins sagen, was Liebe bei mir anbelangt. Ich bin ein Schüler, aber ich bin leider immer noch in der ersten Klasse. Zigmal durchgefallen. Und oft hat Gott und muss Gott immer wieder zu mir sagen, Hermann, das musst du noch mal wiederholen. Das üben wir noch mal. Und so macht er es und hält an mir fest und auch an euch. Das möchte ich einfach weitergeben. Auch wenn wir das Gefühl haben, wir kommen nicht weiter. Der Herr hält an uns fest, er liebt uns. Und eins ist mir auch klar. Ich muss auf das Kreuz schauen. Auf das Kreuz, an dem der Herr Jesus meine Schuld und meine Sünde gesühnt hat und mir alle Ungerechtigkeit, alle Schuld, alle Sünde vergeben hat. Je älter ich werde und je länger ich mit Jesus lebe, umso mehr komme ich darauf zurück, auf den Ursprung und auf das Allerwichtigste, dass Jesus mir meine Schuld vergeben hat und mich liebt. Paulus sagt, Galater 2,20, ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und jetzt heißt es, der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben. Mich, euch, jeden von uns. Und das finde ich so toll. Und je mehr mir bewusst wird, und es wird mir, je älter ich werde, je mehr wird es mir bewusst, wie viel Schlechtes in mir ist. Immer noch. Auch wenn es heißt, er ist eine neue Kreatur geworden. Nein, der alte Mensch ist noch da und der hat so viel Schlechtes an sich. Aber umso mehr wird mir klar, wie groß die Liebe Gottes zu mir ist. Ich weiß, es ist eine einfache Botschaft, aber es gibt keine andere, durch die wir gerettet werden können. Jesus starb für uns. Ihr kennt alles Börtchen. Als der auf dem Sterbelager lag, da kamen seine Freunde zu ihm. Und so ein Mann, der muss doch seine letzten Worte, die müssen doch besondere Kraft noch haben. Da muss er was Besonderes doch noch sagen. Und da sind sie voller Erwartung gekommen und haben gesagt, sag uns noch was. Und seine letzten Worte waren, Christus starb für mich. Das war die Botschaft. Und das muss auch für uns die Botschaft sein und bleiben. Und ich mache hier Schluss. Wir sehen, wenn wir auch den zweiten Timotheusbrief weiterlesen, dann werden wir merken, es ist ein Brief der Ermutigung. Ein Brief der Ermutigung für jeden von uns, für mich, für euch, für alle, für solche auch vor allem, die meinen, ich bin unbegabt, wie der Timotheus. Gott macht jeden von uns brauchbar und begabt. Das müssen wir uns merken. Bedenkt, hat Gott die Großen dieser Welt in seinem Reich je gebrauchen können? Die ganz Großen? Von denen, wo wir in der Schule da das lernen müssen, im Geschichtsunterricht? In der Regel nein. Gott möchte kleine Leute. Er möchte unbegabte Leute. 1. Korintherbrief. Schaut euch um, sagt der Paulus. Wen habt ihr alles in der Gemeinde? Keine Großen. Es sind kleine Leute. Und die möchte Gott gebrauchen, begaben, damit er seine Kraft und seine Liebe entfalten kann. Und wenn wir heute Morgen jetzt dann hinausgehen, wenn wir in diese Woche gehen, wenn Nöte kommen, wenn Schwierigkeiten kommen, egal was es auch sei, dann denken wir dran. Gott hat uns gegeben, wir haben den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir können ein Zeugnis sein für unseren Herrn, im Kleinen wie im Großen, weil er in uns lebt und weil er mit uns ist. So wie wenn man einem Freund praktisch auf die Schulter klopft, so möchte es uns Gott jetzt einfach auch sagen, du kannst das. Du kannst das, weil ich mit dir bin. Du kannst das. Das, was der Herr auch dem Josua gesagt hat, das möchte ich mir zu eigen machen. Und das will Gott uns auch mitgeben. Er sagt ihm, sei getrost und unverzagt. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Amen. Ich möchte nur beten. Und so möchte ich dir danken, lieber himmlischer Vater, dass du uns dieses Wort der Ermutigung jedem von uns in das Herz hineinreden möchtest. Dass du uns sagst, sei getrost, sei unverzagt. Ich will mit dir sein. Ich danke dir für deine Liebe, vor allem deine Liebe dort, die dich getrieben hat, bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz, damit wir leben können, damit wir Erlösung haben. Vielen Dank, Herr Jesus, und wirke du auch hier, wirke du in dieser Stadt, wirke du in unserer Gegend, wirke du auf der ganzen Welt noch, dass noch viele diesen Glauben finden, diese Liebe entdecken, die du zu uns hast. Amen.